Das Potenzial für Missverständnisse mit katastrophalen Folgen ist enorm. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich hier in Washington sitze oder wenn ich in Europa zu Besuch bin, dass der Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden worden ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Mein Name ist Florian Harms, ich leite die Redaktion von T-Online in Berlin und berichte gemeinsam mit meinem Team über die Höhe und Tiefpunkte des Präsidentschaftswahlkampfs zwischen Joe Biden und Donald Trump. Nur noch knapp 6 Monate sind es bis zum 5. November. An diesem Herbsttag findet die wichtigste Wahl des Jahrhunderts statt, wie viele Beobachter sie nennen. Bleibt Amerika ein verlässlicher Partner oder steuert es geradewegs in die Diktatur? Um diese Frage, um die Strippenzieher der Wahlschlacht und um viel Geld geht es in diesem Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der amerikanische Wahlkampf um das Präsidentenamt und die Mehrheit im Kongress läuft auf Hochtouren. Er verschlingt viel Geld, beschäftigt viele der 330 Millionen US-Bürger und dominiert die täglichen politischen Entscheidungen. Rund 16 Milliarden US-Dollar hat der letzte große Wahlkampf vor 4 Jahren gekostet. Diesmal dürften es sogar noch mehr werden. Großspender wie der Pan Am-Stratege Timothy Mellon, der Hotelkönig Rob Bigelow oder der Handelsunternehmer Jeffrey Yass geben viele Millionen Dollar an die Kandidaten, wobei die Republikanische Partei deutlich stärker profitiert als die Demokraten. In seiner persönlichen Social-Media-App Truth Social bettelt Donald Trump seine Anhänger regelrecht um Kleinspenden an und hat Erfolg damit. Aber auch Joe Biden und dessen Unterstützer werben unermüdlich um Spenden, aus denen sie Wahlkampfauftritte, Fernsehwerbung und Social-Media-Kampagnen bezahlen. Klar ist, ohne Geld geht nichts in Amerikas wichtigstem Machtkampf, und zwar sehr viel Geld. Das gilt in diesem Jahr umso mehr, weil beide Kandidaten, Biden und Trump, bei vielen Bürgern unbeliebt sind. Der eine gilt als zu alt und erntet vor allem für seine Nahost- und seine Migrationspolitik heftige Kritik. Der andere gilt als notorischer Lügner, Chaot, Narzisst. Trotzdem wird, Stand jetzt, einer von den beiden im kommenden Januar für die nächste Amtszeit vereidigt und darf oder muss Amerika durch die aktuellen Krisenstürme lotsen. Inflation und Wirtschaftsflaute, Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen, Klimawandel und Artensterben, die drohende Konfrontation mit China. Und wie das so ist bei einer Weltmacht, wichtige zukünftige Entscheidungen werden natürlich schon jetzt angebahnt. Joe Biden wird versuchen, auf dem NATO-Jubiläumsgipfel im Juli in Washington die westliche Militärallianz so fest zusammenzuschmieden, dass auch ein möglicher nächster Präsident Trump sie nicht einfach sprengen kann. Donald Trump wiederum wird von strategischen Hintermännern unterstützt, die bereits ein Regierungsprogramm und Pläne ausarbeiten, wie sie den kompletten Beamtenapparat auf Linie trimmen können. Sie wollen nichts weniger als Amerikas gesamte Bundespolitik radikal neu ausrichten. Eine dieser Organisationen, die Trump unterstützen, ist die Heritage Foundation. Das ist eine Stiftung, die sich für libertäre und konservative politische Positionen einsetzt, also möglichst große individuelle Freiheiten und möglichst wenig Einfluss des Staates, ein noch stärkeres Militär und dafür weniger Sozialleistungen, auch die Rücknahme von Gesetzen für Umwelt- und Klimaschutz. Auch außenpolitisch ist die Stiftung einflussreich. Sie hat beispielsweise für den Irakkrieg von George W. Bush im Jahr 2003 getrommelt. Wie genau beeinflussen Geld- und Lobbyorganisationen den Wahlkampf? Wie ist die gegenwärtige Situation der Kandidaten und wie verschieben sich die politischen Gewichte ein halbes Jahr vor der Jahrhundertwahl? Darüber möchte ich nun mit Constanze Stelzenmüller sprechen. Die deutsche Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik ist Direktorin des Center on the United States and Europe in Washington in der Brookings Institution, einem der einflussreichsten Thinktanks in der amerikanischen Hauptstadt. Hallo, liebe Frau Stelzenmüller, schön, dass Sie heute dabei sind.
Grüße nach Deutschland.
Frau Stelzenmüller, noch 6 Monate sind es jetzt bis zu dieser wichtigen Wahl. Wie nehmen Sie denn aktuell die politische Stimmung in den USA wahr? Was tut sich da und was verändert sich?
Also, ehrlich gesagt, ich frage mich das auch die ganze Zeit, wie ich diese Stimmung finde. Momentan wirkt so etwas wie Ruhe vor dem Sturm und gleichzeitig ist man mitten im Sturm. Lassen Sie mich das kurz erklären. Für jemand wie mich, der sich Tag ein, Tag aus und bis in die Abendstunden mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt, ist gerade ziemlich viel los und ziemlich viel Akutes. eine russische Offensive in der Ukraine, der Krieg zwischen Israel und den Palästinensern, die Anspannung im Indopazifik und im Südpazifik, das ist genug, um einen beschäftigt zu halten. Und gleichzeitig weiß man, wenn man sitzt und sich über diese Sachen nachdenkt, dass hier sich tatsächlich eine Jahrhundertwahl anbahnt und dass möglicherweise der gesamte Kontext, in dem man über all das nachdenkt und in dem man über zu treffende Handlungen und Regierungsentscheidungen grübelt, sich komplett verändern könnte. Nicht nur am Tag der nächsten Inauguration, das ist ja bekanntlich immer der 20. Januar des kommenden Jahres, sondern eigentlich passiert das schon am Wahltag selber, da werden schon die Weichen gestellt. Und dementsprechend habe ich hier manchmal das Gefühl, in zwei verschiedenen Realitäten zu leben, wenn ich ehrlich bin.
Und was sind das für Realitäten?
Einerseits diese außenpolitische Situation, die ich geschildert habe, die wirklich die fürchterlichste, komplexe, globale Krise ist, die ich in meiner Arbeitszeit je erlebt habe, mit dem größten Eskalationsrisiko.
Darf ich da einmal nachhaken? Das würden Sie wirklich sagen, denn wir haben ja auch in den vergangenen Jahrzehnten andere Krisen erlebt. Wir denken an 9-11, den Krieg gegen den Terror.
Ja, das würde ich wirklich sagen, das kann ich gerne.
Tatsächlich?
Ja,
okay.
Oh ja. Und zwar Schritt zurück. Ich war 11 Jahre lang bei der Zeit und war da für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. 6 Jahre lang. Also vor allen Dingen für internationale Sicherheits- und Militärpolitik. Und ich habe berichtet über Ruanda, über den Balkan, über Afghanistan. Das waren alles schlimme Kriege. Mit vielen Toten, vielen internationalen Zerwürfnissen. Aber wir haben es noch nie mit einer Situation zu tun gehabt, wo eine atomar bewaffnete Großmacht einen souveränen Staat in Europa überfallen hat und dabei gleichzeitig offensichtlich die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit und Fähigkeit der europäischen Staaten anvisiert und versucht zu beeinflussen. Wir haben auch noch nie erlebt, dass sich in so einer Situation das andere nicht-westliche Mitglied des UN-Sicherheitsrats, nämlich China, das in diesem Rat mitlegt ist, weil es auch Atomwaffen hat, mit Russland verbündet und es mit Waffenkomponenten und Satellitenbildern unterstützt. Und dass diese beiden Staaten gleichzeitig unterstützt werden von Iran und Nordkorea. In dieser Konstellation ist ein Eskalationspotenzial, das wir gar nicht ernst genug nehmen können.
Und was könnte diese Eskalation sein? Also reden wir da wirklich darüber, dass auch eine atomare Eskalation droht?
Ich finde, es wird immer viel zu schnell die gesamte Debatte auf dieses Risiko reduziert. Ich würde das vorsichtiger formulieren und sagen, in einer solchen Situation, vor allen Dingen einer, in der, glaube ich, alle Seiten das Problem haben, dass die vertrauensbildenden Maßnahmen und Rahmenwerke des Kalten Krieges, die dafür gesorgt haben, dass man über die Intentionen und die Fähigkeiten der anderen Seite einigermaßen Bescheid wusste, dass die alle erodiert sind. Und mir scheint generell, wenn man Putin zuhört, wenn man die Chinesen beobachtet, aber auch wenn man westliche Hauptstädte sich so anschaut, dass wir alle nicht sonderlich gut darin sind, die Gegenseite zu lesen. Darin alleine steckt schon ein enormes Eskalationsrisiko. Das Potenzial für Missverständnisse mit katastrophalen Folgen ist enorm. Und selbst wenn das dann nur sich auf der hybriden Ebene oder auf der konventionellen Ebene abspielt, ist das schon schlimm genug. Verzeihen Sie, dass ich so lange bei diesem Thema haften bleibe, aber das ist der Kontext für diese US-Wahl und das ist der Kontext auch für die Frage, wie sich Europa dazu zu stellen hat. Und das scheint mir, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich hier in Washington sitze oder wenn ich in Europa zu Besuch bin, was ich häufig bin, dass der Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden worden ist.
Da sind Sie nicht der erste Gast in unserem Podcast, der diesen Eindruck hat tatsächlich. Wie positionieren sich die beiden Kandidaten vor diesem Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben? Also wir sehen ja Bilder jetzt von Donald Trump da in seinem Strafprozess in New York. Wir merken, dass Joe Biden offenkundig den Nahostkrieg zu schaffen macht. Wie nehmen Sie das wahr?
Also es ist eindeutig, dass da ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Also man kann versuchen, diese Unterschiede ein bisschen einzuschleifen, indem man sagt, Biden hat bestimmte Elemente der Trumpschen Außenpolitik übernommen, die Abraham-Abkommen zum Beispiel, Strafzölle und so. Aber in Wirklichkeit, obwohl das richtig ist, stehen sich in Wirklichkeit zwei Weltanschauungen diametral gegenüber, die miteinander nicht zu vereinbaren sind. Und ich fange mal mit Biden an. Biden ist bekanntlich ein in der Wolle gefärbter Transatlantiker, für den sozusagen seine Loyalität zu Solidarität mit Unterstützung von Europa aus dem Solarplexus kommt. Das ist im Grunde genommen, wenn man das so sieht, hat man das Gefühl, man erlebt noch mal eine Zeitreise. Das ist die mentale Einstellung, die ich als Kind, ich habe schon mal hier in Washington gelebt, weil mein Vater hier auf Posten war als Diplomat. Das ist die Mentalität des Kalten Krieges und wir haben als Deutsche jeden Grund dafür dankbar zu sein. Aber im Grunde genommen ist, auch wenn der Präsident umgeben ist von Kabinettsmitgliedern, die ähnlich starke Impulse haben, eigentlich hat diese Regierung eine bemerkenswert moderne Sicht auf die Welt. Moderner als jede amerikanische Administration vor ihr, weil sie so ein so subtiles und präzises Verständnis hat für die Interdependenz, die durch die Globalisierung entstanden ist.
Also die gegenseitigen Abhängigkeiten und Verschränkungen.
Die gegenseitigen Abhängigkeiten. Verzeihung, ich versuche immer dieses Politologensprech zu vermeiden und dann fällt man doch manchmal rein.
Kein Problem.
Aber die gegenseitigen Abhängigkeiten, die durch die Globalisierung entstanden sind, denen ist sehr bewusst, dass amerikanische Hard Power, die also reine militärische Macht Amerikas, in einer solchen Welt längst nicht mehr so viel wert ist wie früher, weil es eben ökonomische Abhängigkeiten gibt, denen sich auch eine Supermacht nicht entziehen kann. Wir haben gesehen, dass in diesem Ukraine-Krieg Russland versucht hat, die ökonomische und Energieimportabhängigkeit der Europäer versucht hat zu instrumentalisieren. Hier sagt man auf Englisch dazu Weaponization of Interdependence. Gleichzeitig war den Amerikanern, aber hier in der Regierung Biden auch klar, und ich bin nicht sicher, dass jede frühere Regierung das so begriffen hätte, dass die Europäer mit ihrer Wirtschaftsmacht und mit ihrer Regulierungsmacht als Partner für wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland eine Supermacht eigener Art sind. Das hat diese Regierung begriffen wie keine vorher. Deshalb diese intensive Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und auch die Wertschätzung für Ursula von der Leyen. Das ist neu. Was, glaube ich, der beiden Regierungen abgeht, und dann binde ich das jetzt hier auch gleich zu, ist das Verständnis für, sagen wir, den nicht rationalen Teil der Politik. Das habe ich auch schon mal geschrieben in einem Aufsatz vergangenes Jahr. Wenn Sie mir verzeihen, dass ich mich zitiere, die Wiederkehr des Feindes. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen sozusagen dunklen Ecken der Psyche eines Wladimir Putin hier nicht wirklich verstanden werden und deshalb nicht wirklich verstanden wird, sozusagen aus welchen subterranen emotionalen und psychischen Quellen sich diese ungeheure, brutale, sadistische und eigentlich schon psychopathische Aggressivität speist, die wir da in der Ukraine sehen.
Versteht Donald Trump diese düsteren Seiten besser?
Also den Eindruck kann man manchmal haben. Man hat eigentlich das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass Donald Trump im Gegensatz zu Biden und seiner Regierungsmannschaft, die im Grunde genommen alles Hyperrationalisten sind, der ist das personifizierte It. Und deshalb, das ist ja auch das eigentliche Geheimnis seiner Beliebtheit bei seinen Anhängern. Dass er, also die wandelnde Erlaubnis ist, das eigene It, die eigenen sozusagen unkontrollierten Triebe und Gefühle zu entsichern. Und permanent entsichert mit sich zu tragen, wie das berühmte Open Carry, also wie die Pistole am Halfter im Supermarkt.
Jetzt hat Donald Trump ja auch immer wieder durchblicken lassen, dass er eine Diktatur durchaus für ein gutes Regierungssystem hält und hat auch aus seiner Bewunderung eben für Diktatoren, wie gerade von Ihnen genannt, wie Putin, Xi, Kim, überhaupt keinen Hehl gemacht. Sind das nur Sprüche oder meint er das wirklich ernst? Und er soll, wenn er gewählt werden sollte, droht Amerika der Absturz in eine Diktatur?
Also das sind jetzt mehrere verschiedene Fragen, die müssen wir auseinanderhalten.
Sie haben ja Zeit.
Also erstens ist ja bekannt, dass er Diktatoren bewundert. Das ist in seiner Amtszeit sehr deutlich geworden. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich jetzt gerade nicht gesagt habe, seine ersten Amtszeit. Weil ich immer noch glaube, dass es durchaus möglich ist, dass er diese Wahl verliert. Also es gibt sehr viele Unwägbarkeiten in dieser Wahl. Und einer der größten Fehler, den wir als Europäer machen können, ist jetzt schon präemptiv anzunehmen, diese Wahl sei praktisch gegessen und sich darauf, also präemptiv einzustellen. Was nicht heißt, dass man sich nicht vorbereiten sollte. Insbesondere dann, wenn die Demokraten gewinnen, haben wir es mit einem sehr, sehr alten Präsidenten zu tun. und einer empörten Opposition, die von der MAGA, vom MAGA-Flügel regiert wird. Aber zu Ihrer Frage, die eine sehr wichtige Frage ist und eine sehr komplizierte. Trumps Bewunderung für Diktatoren ist bekannt. Die hat er bei vielen Besuchen, unter anderem in Nordkorea, deutlich gemacht. Und er hat gesagt, er wäre gerne am ersten Tag ein Diktator. Ich glaube, man muss und darf nach den 4 Jahren seiner Regierungszeit davon ausgehen, dass Trumps Impulse sehr, sehr stark sind und dass er umgeben sein wird von Leuten, die versuchen, diese Impulse umzusetzen. Was aber diesmal anders ist als zwischen 96 und, 2017 und 2020, sorry, ist die Tatsache, dass sich um ihn herum eine Phalanx von Ideologen mit eigenen Medien und eigenen Institutionen aufgebaut hat, die die Amtszeit, die 2020 endete, als verlorene Chance sehen und diese verlorene Chance jetzt wieder gut machen wollen. Und da ist das Ziel sehr eindeutig. Ich habe das in einem Aufsatz bezeichnet mit dem Titel eines Buches von Patrick Deneen, Regime Change. Das ist der Umbau der amerikanischen Verfassung. Nach ungarischem Vorbild oder genauer gesagt nach dem Vorbild des Ungarns, wie es Viktor Orban umgebaut hat, in einen Einparteienstaat, in dem die Trennung von Kirche und Staat nicht mehr gilt, in dem der weiße Nationalismus Oberwasser hat, in dem die Gewaltentrennung und Balance nicht mehr aufrechterhalten wird, nicht mehr geschützt wird und in dem auch der Schutz von Minderheitenrechten nur noch auf dem Papier existiert. Das muss man sehr ernst nehmen. Das ist von diesen Ideologen und ihren Institutionen und Medien vielfältig artikuliert worden und nicht nur in dem immer wieder in Deutschland zitierten, fast 1000-seitigen Kompendium der Heritage Foundation.
Diese Heritage Foundation ist ja so ein Punkt, sozusagen, da weiß man nicht viel drüber hier in Deutschland. Das ist eine Stiftung, konservativ, libertär. Sie hat auch schon immer wieder mal eine Rolle gespielt in der jüngeren amerikanischen Geschichte. Können Sie genauer beschreiben, wie die vorgehen? Was sind das für Leute? Was machen die?
Die Heritage Foundation ist einer der vielen Washingtoner Thinktanks. Die Rolle der Thinktanks versteht man, glaube ich, nur, wenn man versteht, dass das amerikanische politische System, also erstens ein Präsidialsystem ist und zweitens, dass die Parteien hier sehr viel weniger stark sind als in Deutschland. Die Parteien sind im Grunde genommen nur Wahlvereine, die sich alle 4 Jahre lang zusammenraufen, um einen Kandidaten zu nominieren und dann in die Schlussschiene zu kriegen. Und in diesem System muss der Kandidat, der gewonnen hat, 4000 Posten in der Regierung mit politischen Beamten, politischen Nominees, also ernannten Beamten, besetzen. Die kommen manchmal aus den Parteien, manchmal sogar aus Universitäten, häufig auch aus den Thinktanks, weil die Thinktanks, die eigentlich dazu dienen, ähnlich wie Universitäten, ein naheliegenderes Beispiel wären die Public Policy Schools, die es inzwischen auch in Berlin gibt oder in Erfurt, die eigentlich dazu dienen, die praktische Politik zu analysieren, zu kritisieren, Verbesserungsvorschläge zu machen, eben häufig Leute anziehen, die schon mal in der praktischen Politik gearbeitet haben und dann noch ebenso häufig durch die politische Drehtür wieder zurück in die Politik gehen, wenn ein neuer Präsident da ist und Stellen besetzen muss. Die Heritage Foundation ist eigentlich das Flaggschiff des Reagan-Konservatismus gewesen.
Ronald Reagan, also der ehemalige Präsident.
So ist es, genau. Und libertär ist eigentlich gar nicht mal, das sind andere Thinktanks in Amerika. Der Reagan-Konservatismus war immer sehr internationalistisch, stark sozialkonservativ, sehr marktliberal, das ja. Aber durchaus anschlussfähig an den traditionellen amerikanischen Konservatismus. Und es gab dort immer auch ein paar Neokonservative, aber die hatten eigentlich nicht das Oberwasser. Und was in den letzten Jahren passiert ist, dass die Heritage Foundation sich von dem Flaggschiff des Reagan-Konservatismus gewandelt hat in sozusagen den Supertanker der amerikanischen MAGA-Rechten. Eigentlich als einzige der konservativen Thinktanks hier in Washington.
Also MAGA, Donald Trumps Wahlspruch, Make America Great Again. Also seine Ultra-Anhänger quasi.
Genau so ist es. Also Heritage versteht sich nun als das Flaggschiff der Ultrarechten, hat einen Präsidenten, der einen enorm aggressiven öffentlichen Auftritt pflegt und auch in sozialen Medien die gestandene amerikanische Politiker und Beamte als den tiefen Staat beschimpft und ihnen droht, man werde, we're going to come for you. Also das ist so ein bisschen im Stil der AfD, wir werden sie jagen. Ne? Und die Heritage Foundation hat sich mit anderen konservativen Institutionen und Thinktanks zusammengeschlossen, um dieses fast 1000-seitige Kompendium zu schreiben, Project 2025. Das bezieht sich auf das kommende Jahr, in dem dann die neu gewählte Regierung das Amt übernimmt. Und da sind etwa 20 Kapitel drin, in denen die Politikfelder einer ultrarechten Regierung durchdekliniert werden. Das ist auch ein Versuch, ein Antidot zu produzieren gegen den Amtsantritt von Trump 2017, der erkennbar nicht nur unvorbereitet die Regierung antrat, sondern überhaupt gar nicht erwartet hatte, dass er gewinnen würde. Selbst er hatte erwartet, dass seine Widersacherin Hillary Clinton gewinnen würde.
Da gibt es ja Anekdoten drüber über den Wahlabend, ne? Also dass er bis zuletzt nicht glaubte.
Mhm. Richtig.
Das heißt, die bereiten sich systematisch vor auf eine Regierungsübernahme, auch darauf, dann das nötige Personal zu stellen. Sie haben gerade diese 4.000 Beamten genannt, um dann die
Verfassung
umzubauen.
Ja, sie reden von 40.000 bis 50.000.
Aha, also sie wollen noch viel mehr Leute austauschen.
So ist es. Also die Idee, also ich beschreibe nochmal kurz, was Heritage machen will, aber ich habe auch erhebliche Vorbehalte, ob sie das wirklich machen können. Also Heritage hat es tatsächlich abgesehen auf den sogenannten tiefen Staat. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus der türkischen Militärdiktatur kommt, tut hier nichts zur Sache, aber Heritage ist der Ansicht, dass sämtliche nicht gewählte Bürokratien des Teufels sind und sozusagen mit der Wurzel aus dem amerikanischen Staatswesen entfernt werden müssen. Und dann sollen diese Bürokratien nicht etwa verkleinert werden. Das war früher das Markenzeichen des amerikanischen Konservatismus, war immer den Staat verkleinern. Das hatten sie gemeinsam mit Margaret Thatcher. Diese, was neu ist an der amerikanischen harten Rechten, ist, dass sie durchaus einen großen Staat haben wollen. Und das ist, muss man, glaube ich, verstehen als ein Signal und eine Verbeugung an die Unterklasse, von der sie glauben, dass sie ihre eigentliche Wählerschicht sind. Die Menschen, die in der Wirtschaftskrise vor allen Dingen ihren Lebensunterhalt verloren haben, die Verarmung erlebt haben, die entwurzelt worden sind, die ihre Häuser verloren haben, da sieht die Ultrarechte eigentlich ihre Basis und da befindet sich auch sehr viel von der Trump-Basis, obwohl sie nicht nur darauf beruht.
Da will man Geld geben. Also sozusagen, da soll ein starker Staat diesen Bürgern helfen.
Soziale Zuwendung.
Okay.
Ja. Und also mit anderen Worten, dass diese Form des harten rechten Konservatismus ist eine, in der ein starker Staat im Sinne eines eine Art von Gemeinwohlfürsorge betreibt, aber natürlich mit der Absicht, die Empfänger dieser Fürsorge enger an die Führungsspitze zu binden. Mhm. Auch dafür gibt es historische Vorbilder, das brauche ich Ihnen nicht sagen.
Klar, aber jetzt mal hinterfragt, denn auch frühere Präsidenten, demokratische Präsidenten, haben ja was für diese Wählerschichten getan. Also wenn man an Obamacare denkt, beispielsweise das Gesundheitsprogramm von Obama oder Joe Biden jetzt mit seinem riesigen Investment in die Infrastruktur Amerikas, was natürlich auch Arbeitern zugutekommt.
Absolut.
Wird das dort nicht verstanden bei diesen Menschen?
Also, das ist ein weites Feld, aber es gibt Studien, wonach die in den vergangenen 4 Jahren nicht nur, wir haben ja gesehen, dass die Inflation bleibt hier ein Problem, aber das Realeinkommen des amerikanischen Bürgers, auch in den unteren Einkommensschichten, hat sich in den vergangenen Jahren eindeutig verbessert. Aber es ist den Leuten nicht bewusst.
Das ist ja irre.
Das ist wirklich erstaunlich.
Wie kommt das?
Das liegt daran, dass die Inflationszahlen diese Tatsache überdecken. Aber es ist wirklich so, Präsident Biden hat von Trump eine im Grunde genommen zerrüttete Pandemiewirtschaft geerbt, hat die dann mit Glück, aber auch mit sehr viel Geschick und mit kluger Politik wieder nach vorne gebracht. Die amerikanische Wirtschaft steht deutlich besser da momentan als die europäische. Die Realeinkommen sind dadurch gestiegen, aber das ist offensichtlich den Wählern nicht bewusst, beziehungsweise es setzt sich in den Umfragen, die wir sehen, nicht um in eine entsprechende politische Belohnung der Regierung, die das vollbracht hat. Mhm.
Hochinteressant. Und überhaupt spielt ja Geld eine große Rolle, auch im Wahlkampf. Sie haben das gerade beschrieben, wenn es um die Wähler geht. Wir haben aber vorhin auch über diese Stiftungen gesprochen. Wie finanzieren die sich und wer steht da im Hintergrund?
Das sind häufig sehr, sehr konservative Geldgeber, die natürlich denken, dass sie, wenn sie die Stiftungen fördern, sie damit auch potenzielle Kandidaten für politische Ämter fördern. diese Stiftungen haben häufig ein Milieu, haben ein Vorfeld. Und nochmal Heritage, auch um das mal vielleicht mal abzusetzen von meinem eigenen Arbeitgeber. Brookings ist ein echter Think Tank, in dessen Satzung steht, dass wir keine Advocacy machen dürfen. Also wir würden unseren steuerrechtlichen Status verlieren, wenn wir uns so verhalten würden wie Heritage oder wie andere Think Tanks. Es gibt hier alle möglichen Variationen. Heritage ist ein aktivistischer Think Tank und hat das auch so in seiner Satzung stehen. Die verletzen damit auch kein Recht. Das ist eine völlig andere Form der Organisation. Und das gibt es natürlich auch auf der demokratischen Seite. Es ist keineswegs nur auf der konservativen Seite vorhanden. Das heißt auch nicht, dass es bei Heritage nicht Leute gibt, die ernsthaft sozusagen Forschung betreiben zu sozialpolitischen oder außenpolitischen Themen. Die gibt es schon. Das ist nur, die Institution hat im Grunde genommen zwei Arme. Mhm. Aber ich wollte doch nochmal zu Heritage sagen, ich glaube, in der deutschen Debatte wird die gesamte Fokussierung auf das Umfeld, das organisierte Umfeld von Trump immer auf Heritage zugespitzt und auf die Drohung, dann den gesamten exekutiven Apparat auszutauschen. Erstens möchte ich erst mal sehen, wo die 40.000 Leute herkriegen, mit dem sie dann den Apparat ausräumen. Das halte ich noch für einen sehr großen Bluff. Zweitens glaube ich, dass Heritage mit diesem Großprojekt vor allen Dingen erstmal die Luftherrschaft über dem sehr disparaten, sehr kleinteiligen und durchaus auch ideologisch fragmentierten ultrakonservativen Milieu beansprucht. Und wie sich das dann artikuliert, wenn es tatsächlich geht um die Verteilung von Posten und von Ministerien, werden wir dann erstmal sehen, falls Trump diese Wahl gewinnen sollte. Also ich warne davor, will ich damit sagen, das doch sehr großmäulige Auftreten einiger dieser Vertreter für bare Münze zu nehmen.
Also wir merken und wir lernen, es lohnt sich ganz genau hinzuschauen und das wollen wir uns auch vornehmen in den nächsten Wochen. Meine letzte Frage zielt nochmal voraus auf den NATO-Jubiläumsgipfel in Washington. Worauf kommt es dabei an und wie sollten die Europäer diesen Gipfel nutzen?
Also zunächst mal, glaube ich, jeder Washingtoner, jeder Bewohner von Washington, und ich bin eine davon, hat ein außerordentlich flaues Gefühl bei der Vorstellung, dass Mitte Juli dann zwischen 30 und 40 Staatsoberhäupter mitsamt Delegationen und Sicherheit und Hubschraubern und gepanzerten Limousinen einschweben. Das wird tendenziell eher unerfreulich. Wer sich erinnert an die Festivitäten in Berlin zum 25. Jahrestag des Mauerfalls 2014, hat vielleicht noch eine Ahnung davon, wie sowas werden könnte. Nur dass das
also
dann
sprich Verkehrschaos aller Orten
komplett.
Und nichts geht mehr.
Mhm. Genau, komplett. Nur dass hier dann brütende Sommerhitze herrschen wird. Aber jetzt im Ernst. Ich nehme jetzt noch mal kurz die außen- und sicherheitspolitische Brille hier. Der Eindruck, der sich inzwischen bei Beobachtern und auch bei mir festgesetzt hat, ist, dass dieser Gipfel ziemlich minimalistische Ziele haben wird. Es wird der Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft eröffnet werden. Die Versprechungen, eine Brücke dorthin zu bauen, werden ausgesprochen dünn sein. Und stattdessen wird man, glaube ich, als großen Gewinn für die Ukraine hier verkaufen, ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen den Amerikanern und der Ukraine. Ich finde das beunruhigend. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und ich glaube, dass diese Zeichen auch in Moskau und im Kreml sehr genau gelesen werden und möglicherweise als Zeichen von Schwäche gelesen werden. Wir erleben gerade eine neue russische Offensive in der Ukraine. Wir wissen noch nicht, ob die Waffen, die die Europäer und die Amerikaner nun bereit sind zu kaufen, rechtzeitig in die Ukraine gelangen werden, um einen Durchbruch zu verhindern. Also man kann sich schon vorstellen, es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass ein solcher NATO-Gipfel in Washington, in dem der Westen sich selbst und die Ukraine feiert, im Kreml als eine Gelegenheit gesehen wird, die Ukraine und den Westen blutig zu demütigen. Das ist meine Sorge. Und ich bin sicher, dass diese Sorge in den Verteidigungsministerien Europas und hier geteilt wird und in den Kanzleien. Aber ob wir genügend tun, ob wir die Kraft haben, die politische Kraft und die militärische Kraft, das zu verhindern, frage ich mich gerade. Und deshalb, ehrlich gesagt, das Verkehrschaos ist das geringste der Übel, das uns in diesem Sommermonat drohen könnte. Und das Opfer, das größte Opfer, ist immer wieder die Ukraine und ihre zivile Bevölkerung, um das nicht zu vergessen.
Frau Stelzenmüller, selbst wenn das sorgenvolle Worte und ein sorgenvoller Ausblick sind, ich glaube, das ist was Wichtiges, was Sie gesagt haben. Deshalb möchte ich es damit gerne jetzt stehen lassen. Bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gehabt haben für diesen Podcast und uns einen Überblick gegeben haben über die gegenwärtige Situation in Amerika und die Außen- und Sicherheitspolitik. Schön, dass Sie dabei waren.
War mir eine Freude, Herr Harms. Gute Woche wünsche ich Ihnen.
Dankeschön, das wünschen wir auch nach Washington. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts Tagesanbruch, das Amerika-Update angekommen. Ich habe mich bedankt bei meinem Gast und ich bedanke mich auch bei Lisa Fritsch für die Produktion. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch gefallen hat oder wenn Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Um keine Folge unserer Sonderausgabe zur Wahl in Amerika zu verpassen, abonnieren Sie bitte den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.